Beratung für Heilberufe. Von und mit Michael Brühne. Wissen, das Sie wirklich brauchen.
Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier ist wieder der Podcast der Beratung für Heilberufe. Ich freue mich, dass Sie wieder dabei sind. Heute treffen wir und hören wir Herrn Dr. Uwe Schlegel, ETL-Rechtsanwälte, Köln und Berlin, beides heute in Berlin. Schön, dass Sie da sind, Herr Dr. Schlegel.
Vielen Dank, Herr Brühne. Herzlich willkommen in der Mauerstraße.
Vielen Dank. Ein spannender Bereich. Der Trend zum Kind ist ungebrochen in Deutschland. Und das Mutterschutzgesetz ist zum 01.01.18 nochmal erneuert worden, mit neuen Regelungen versehen worden. Vielleicht könnten Sie die noch einmal skizzieren aus Sicht der Berufsgruppe, der in den Praxen und Apotheken, worauf es da zu achten oder vielleicht auch im Generellen, worauf es zu achten.
Ja, sehr gerne. Stoff in dem Zusammenhang ausreichend, würde für mehrere Podcasts reichen. Ich bemühe mich mal darum, es auf das Wesentliche zu konzentrieren. Ganz maßgeblich erscheint mir zunächst einmal der Punkt, dass ab 01.01.2018 alle Arbeitgeber verpflichtet sind, für jede Art von Arbeitsplatz eine abstrakte Gefährdungsbeurteilung durchzuführen. Abstrakt heißt, es kommt nicht darauf an, ob man überhaupt weibliche Beschäftigte bei sich im Unternehmen hat. Es kommt auch nicht darauf an, ob diese noch im gebärfähigen Alter sind, sondern einfach abstrakt losgelöst von der konkreten Situation im Unternehmen, im Betrieb, muss ich eine Gefährdungsbeurteilung vornehmen, und zwar für potenziell schwangere Mitarbeiterinnen, für stillende Mitarbeiterinnen und gestillte Kinder. Denn alles das ist im Mutterschutzgesetz unter besonderen Schutz gestellt. Diese Personen sind besonders geschützt, und da ist eben der Arbeitsplatz auf potenzielle Gefahren hin zu untersuchen. Ein zweiter wichtiger Punkt vielleicht noch in dem Zusammenhang. Allen bekannt ist, dass nach dem Mutterschutzgesetz schon bisher ein absolutes Kündigungsverbot bestand gegenüber Schwangeren. Dabei ist es auch nach der Gesetzesnovelle geblieben. Allerdings erweitert das Gesetz nunmehr den Kündigungsschutz auch auf sogenannte Vorbereitungshandlungen. Und was immer das sein mag, beispielsweise die Anfrage beim Integrationsamt, Zustimmung, Kündigung, Schwerbehinderte. Ja, das wäre eine Vorbereitungsmaßnahme nach meinem Verständnis, wäre dann oder ist dann nach neuem Gesetz nicht mehr zulässig, weil eine Kündigung vorbereitet wird. Ob eine Abmahnung, der ja auch kündigungsvorbereitende Funktion zugeschrieben wird, ebenfalls schon nicht mehr möglich sein soll, ist derzeit juristisch völlig ungeklärt.
Ich gehe noch mal kurz zurück auf diese abstrakte Gefährdungsbeurteilung. Das heißt also, ich muss eine Dokumentation des Arbeitsplatzes unter verschiedenen Gesichtspunkten vornehmen, diese dokumentieren und am besten wahrscheinlich in meinem QM aufbewahren beziehungsweise den Mitarbeitern zugänglich machen. Für den Fall, dass ein Beschäftigungsverbot ausgesprochen wird vom Arzt oder vom Arbeitgeber, bedeutet für mich, die Krankenkassen merken den Trend auch zum Erst-, Zweit- oder Drittkind und sagen, da müssen wir genauer hingucken, weil wir sonst explodierende Kosten haben durch Beschäftigungsverbote, weil ja dann die Krankenkassen eintreten in die Zahlungspflicht.
Ja, alles richtig. Also diese abstrakte Gefährdungsbeurteilung hängt jetzt erstmal nicht unmittelbar mit einem möglichen Beschäftigungsverbot, das der Arbeitgeber ausspricht, zusammen. Aber das ist ein Gesichtspunkt, ein ganz bedeutsamer Gesichtspunkt in diesem Zusammenhang. Denn ich gehe schon davon aus, die ersten praktischen Erfahrungen mit dem geänderten Gesetz zeigen das auch, wenn die Krankenkassen hier in die Zahlungspflicht kommen, im Zusammenhang mit dem Beschäftigungsverbot zahlen ja vom Ergebnis her betrachtet die Krankenkassen dann die Vergütung des Arbeitnehmers, der Arbeitnehmerin, kommt schon natürlich auch die Frage auf, ist dieses Beschäftigungsverbot wirklich notwendig? Und um die Frage beurteilen zu können, um sie beantworten zu können, da dient die abstrakte Gefährdungsbeurteilung, um da der Krankenkasse im Einzelfall vielleicht einen Hinweis zu geben, dass es auch andere, mildere Möglichkeiten gibt, um mit der schwangeren Mitarbeiterin zu verfahren, beziehungsweise sie im Betrieb weiter zu beschäftigen.
Dazu gehört dann quasi auch eine Versetzung von bestimmten Bereichen oder wenn ich es nach Größe des Unternehmens vielleicht nicht 100% darstellen kann, auch ein teilweise Beschäftigungsverbot, also eine Reduzierung der Arbeitszeiten mit anderen Aufgaben, die ich zu sortiere. Da gibt es ja unterschiedliche Spielarten.
Ja, auch das sind alles Möglichkeiten, die man jetzt nach dem geänderten Gesetz auf jeden Fall in Betracht ziehen muss.
Okay, das heißt, im Vorfeld sich darüber Gedanken zu machen, ist sinnvoller, als wenn die Krankenkassen hinterher prüfen, habe ich vielleicht noch ein weiteres Problem, weil ich mir dann die Frage gefallen lassen muss, wie komme ich zu einem Beschäftigungsverbot, was ausgesprochen wird, was vielleicht gar keine Relevanz hat für das Unternehmen.
Ja, korrekt. Und deshalb rate ich auch nochmal, die Pflicht besteht ja nun schon seit 01.01.2018, aber wer es noch nicht gemacht hat, rate ich auch dringend dazu, diese abstrakte Gefährdungsbeurteilung vorzunehmen, um eben auch für den Fall der Fälle gewappnet zu sein.
Unabhängig davon ist natürlich dann das Beschäftigungsverbot, was durch den Arzt ausgesprochen wird, ist nochmal eine separate Betrachtung. Das sozusagen hat ja damit nichts zu tun, dass es dann natürlich losgelöst geht. Immer um diese arbeitgebermotivierten Rahmenbedingungen.
Das ist richtig, ja.
Mhm. Welchen Gedanken gibt es noch zum Mutterschutzgesetz seit dem 01.01.2018? Woran müssen wir noch denken? Was wäre noch ein besonderer Bereich?
Ein vielleicht noch letzter Bereich ist ein erweiterter persönlicher Anwendungsbereich des Gesetzes. In der Vergangenheit waren insbesondere GmbH-Geschäftsführerinnen nicht durch das Gesetz erfasst, weil eine GmbH-Geschäftsführerin als Organ der Gesellschaft nicht dem arbeitsrechtlichen Arbeitnehmerbegriff unterfiel. Damit also befanden sich diese Personen außerhalb des Schutzbereichs des Mutterschutzgesetzes. Das hat sich geändert. Im neuen Mutterschutzgesetz sehen wir einen erweiterten persönlichen Anwendungsbereich, der eben auch diesen Personenkreis weitgehend mit umfasst. Wenn wir mal die wenigen Fälle außen vor lassen, wo wir es mit einer GmbH-Gesellschafter, Geschäftsführerin zu tun haben, die aufgrund ihrer Anteile an der Gesellschaft auch dann in jeder Beziehung als Selbstständige erfasst wird, die bleibt nach wie vor außen vor. Aber für die klassische Fremdgeschäftsführerin einer GmbH ist nunmehr auch geklärt, sie unterfällt dem Mutterschutzgesetz und genießt damit auch den Schutz, den wir gerade schon miteinander besprochen haben.
Das kommt natürlich bei MVZ-Strukturen, kann sowas auch immer wieder vorkommen. Insofern ist das auch ein zunehmend relevantes Thema. Mir fällt in dem Zusammenhang ein, Schwangerschaft. Vor kurzem haben wir einen Fall gehabt, da hat jemand eine Schwangerschaftsvertretung gesucht. Und diese Schwangerschaftsvertretung war, wie es sich kurz nach Einstellung herausstellte, auch schwanger. Das heißt also, wir haben eine Duplizität geschaffen an einer Stelle. Was kann man in einem solchen Fall machen, Herr Dr. Schlegel?
Ich befürchte wenig. Ich sage schon mal scherzhaft in Vorträgen, der Arbeitgeber suchte eine Schwangerschaftsvertretung und er fand eine schwangere Vertreterin. Das ist natürlich für den Arbeitgeber alles andere als lustig, denn er begibt sich hier dann ja zwangsläufig erneut auf die Suche nach einer Mitarbeiterin. Unter Juristen wird diskutiert die Möglichkeit einer Anfechtung der auf Abschluss des Arbeitsvertrages gerichteten Willenserklärung wegen arglistiger Täuschung. Das würde aber zumindest voraussetzen, dass der Arbeitgeber deutlich macht, dass er eine Schwangerschaftsvertretung sucht und eben keine schwangere Vertreterin. Und dass es sich bei dem Beschäftigungsverhältnis mit der Vertretung um ein befristetes Arbeitsverhältnis handelt. Und die Befristungsdauer müsste auch so gestaltet sein, dass die Vertreterin für den ganz wesentlichen Teil dieses befristeten Arbeitsverhältnisses aufgrund der bei ihr selbst vorhandenen Schwangerschaft ihren Arbeitspflichten nicht nachkommen kann. Haben wir einen solchen Fall nicht, ist etwa ein unbefristetes Arbeitsverhältnis zustande gekommen, dann sehe ich von vornherein keine Möglichkeiten, sich jetzt hier von dieser Vertretungskraft zu trennen. Denn als schwangere Mitarbeiterin genießt sie natürlich, wie jede andere Schwangere auch, den eben schon deutlich gemachten Schutz, den ihr das Mutterschutzgesetz gewährt.
Lieber Dr. Schlegel, wie immer spannende Themen. wie immer der Versuch, ein Tagesseminar in 10 Minuten zu komprimieren. Es ist Ihnen wunderbar gelungen. Ganz herzlichen Dank.
Sehr gerne.
Auf Wiederhören.
Besuchen Sie uns im Web. Mehr Informationen finden Sie unter www.beratung-heilberufe.de.